Ihr Lieben, wann immer ihr die Erfahrung macht, dass ihr in eine Situation kommt, wo andere über euch sprechen und ihr steht daneben und hört dem zu, nehmen wir mal an, die beiden wissen nicht, dass sie über den sprechen, der gerade zuhört, ist es eine sehr, sehr eigentümliche Erfahrung. Weil man spürt, dass man im Gespräch über jemanden nur ganz schwer dieser Person, über die man spricht, gerecht werden kann. Ich habe mal oder schon viele Sachen gelesen, wo jemand meint, mich beurteilen zu können, zum Beispiel in der Zeitung oder in irgendwelchen Kommentaren. Und es ist immer ganz eigenartige Erfahrung, wie wenig man meint, dass das eigentlich trifft, die Sache trifft. Warum sage ich das zu Beginn dieses Abends über das Credo, sechster Teil? Weil mir mehr als sonst aufgegangen ist, ich spreche über Jesus und er ist hier. Er ist hier im Tabernakel. Und mit Worten über jemanden sprechen kann bedeuten, der kommt darin wirklich vor, oder meine Worte sind mein Instrument, um mir das irgendwie zur Verfügung zu halten. Deswegen, es ist ungeheuerlich auf der einen Seite, dass man wirklich über Jesus sprechen darf und soll, und auf der anderen Seite passiert es hoffentlich in der Demut und der Liebe, die einräumt, dass man mit den Worten, die man sagt, dem, über den man spricht, nie gerecht wird. Und hoffentlich geschieht das Ganze im Geist der Liebe, im Heiligen Geist. Ihr werdet gleich noch merken, warum das jetzt auch zu diesem Thema passt. Wir haben im Durchgang des Credo beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Jesus der Christus ist. Ich habe das versucht, aus der jüdischen Perspektive deutlich zu machen. Und dann geht's im Glaubensbekenntnis der Christen weiter. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Was bedeutet, dass Jesus der Sohn des Vaters ist? Das ist eigentlich das zentrale Geheimnis unseres Glaubens und super anstößig für unsere jüdischen Geschwister und für die muslimischen Brüder und Schwestern. Super anstößig. Wie kann der eine, einzige Gott einen Sohn haben, der dann auch noch behauptet, oder von dem die Christen behaupten, dass er Gott ist? Wie ist es möglich? Wie ist es denkbar? Ein wenig Hinführung. Im Alten Testament gibt es den Ausdruck Gottes Sohn sporadisch, und er wird manchmal verwendet für Israel, er wird manchmal, also für das Volk, manchmal für die Könige Israels, David, er ist mein Sohn, ich bin sein Vater, David hatte eine besondere Beziehung als König zu Gott, oder auch für Engel im Buch Hiob, wenn ihr das schon mal gelesen habt, da gibt es am Anfang eine Art Thronversammlung, Gott lädt seine Engel wie eine Art Beraterstab ein und das heißt, die Gottessöhne sind versammelt. Also für Engel. Aber es wird nie deutlich, dass diejenigen, die da angesprochen sind, mehr sind als nur Geschöpfe. Sondern es wird eher gesagt, sie sind wie eine Art, also durch Adoption. Gott liebt David besonders und deswegen hat er ihn praktisch als seinen Sohn adoptiert. Ein solches Modell wird auch manchmal für Jesus gesagt. Anders aber im Neuen Testament. Hier klingt plötzlich ein völlig neuer Ton an in dieser Frage, wer ist Jesus im Blick auf den Vater, den er uns verkündet. Petrus sagt in seinem entscheidenden Bekenntnis in Matthäus 16, 18, das ist die Stelle, wo meistens die Autorität des Papstes begründet wird. Jesus sagt, wir sagen die Leute, dass ich bin. Und dann sagen die, ja, manche sagen, du bist der Elia, der wiederkommt, oder du bist irgendein anderer Prophet, der Jeremia, ihr aber, wer sagt ihr, wer ich bin? Und dann gibt der Petrus die autoritative Antwort, die entscheidende Antwort, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Anders als in anderen Texten des Alten Testaments und vor allem Jesus bestätigt diese Aussage, indem er sagt, das hast du nicht aus Fleisch und Blut, das hat dir kein Mensch offenbart, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Das heißt, irgendwie die menschliche Dimension ist hier eliminiert. Oder ein anderes Zitat im Galaterbrief, einem der ältesten Texte des Neuen Testamentes, sagt Paulus, als Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt hat, durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate. Also irgendwie, der, den Paulus empfängt von der Offenbarung, den er bekennen soll, der hat jetzt mit dem durchschnittlichen Menschen nichts zu tun. Der Vater im Himmel offenbart in seiner Güte seinen Sohn. Und von denen gibt's nicht viele, sondern nur genau einen. Jesus selbst unterscheidet, wie wir es gerade in der Evangeliumsstelle gehört haben, zwischen seiner Beziehung zu Gott und der der anderen. Der Auferstandene sagt zu Maria von Magdala, ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er setzt die Beziehung nicht gleich, sondern er ist derjenige, der den Menschen ermöglicht, dass sie wieder zurückfinden zu Gott in ein Verhältnis der Gotteskindschaft. Das jetzt aber auch für uns gewissermaßen im Sinn der Adoption zu denken ist. Ja, oder natürlich als Liebesverhältnis, aber wir sind hineingeholt. Wir gehören zu Jesus und durch ihn sind wir gewissermaßen mit eingegliedert in die Gotteskindschaft. Aber das tut er. Und wir sind nicht automatisch Gotteskinder, sondern durch Christus. In der Liturgie beten wir, wir sagen manchmal, darum wagen wir zu beten. Ich glaube, wir machen uns manchmal viel zu wenig bewusst, vor wem wir da stehen. Ja, das ist der Gott, der im Alten Testament als der verehrt wird, der Allmächtige ist, der Majestätische, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und die Männer und Frauen des Alten Testaments waren überzeugt, ich kann ihm eigentlich nicht begegnen, ohne zu sterben, weil er so mächtig, so groß ist und ich so klein oder auch gebrochen oder auch sündig. Und jetzt treten wir hinein und sagen, Vater unser im Himmel. Das ist eine völlig neue Qualität. Es gibt keine vergleichbare, auch religiöse Erfahrung, die uns dahin führt. Gott ist der Vater. Die Apostel bekennen im Johannesevangelium, vor allem der Evangelist Johannes sagt es im ersten Kapitel, gleich am Anfang in seinem Prolog, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir, die Apostel, wir waren dabei. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Es gibt keinen anderen und nicht, wir sind irgendwie alle Kinder Gottes. Stimmt auch irgendwie, aber es gibt einen qualitativ dramatischen Unterschied zwischen der Gottessohnschaft Jesu und unserer Gotteskindschaft, die wieder eben durch Jesus vermittelt ist. Bei der Taufe und bei der Verklärung ertönt die Stimme des Vaters, der Jesus als seinen geliebten Sohn bezeichnet. Wenn ihr euch erinnert, Jesus kommt zum Jordan und wird von Johannes getauft. Auf einmal hört man eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich mein Wohlgefallen. Und dasselbe auf dem Berg der Verklärung, wo er mit den drei Aposteln raufgeht, plötzlich erscheint er in strahlendem Weiß und die Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn. Jesus nennt sich selbst Gottes einzigen Sohn in einer Stelle im Johannesevangelium, im Nikodemus-Gespräch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab. Jetzt, warum beten wir eingeborener Sohn? Wenn ich recht mich erinnere, ist das eine Übersetzung, die von Luther kommt, die ein bisschen das Missverständnis mit sich bringen könnte, dass es da um Indianer geht oder um Eingeborene von Australien oder Ureinwohner oder so. Ja. Das ist nicht gemeint. Es geht nicht um einen Indianerhäuptling, der irgendwo im Urwald eingeboren ist, sondern das griechische Wort ist monogenetos oder das lateinische unigenitus. Also da steckt das Wort einzig, monos oder uni, und geboren oder gezeugt drin, genetos. Und das könnte man nach zwei Richtungen lesen. Man könnte das monos, das einzig, auf den Vater beziehen. Er ist der Einzige und das heißt, er ist der einzige Vater des Sohnes. Das bekennen wir zum Beispiel im Blick auf Josef, den Adoptivvater, der hat nicht mitgezeugt. Also Jesus hat nur einen einzigen Vater oder er ist der einzige Sohn. Also die Beziehungen, den Bezug kann man nach beiden Seiten aufmachen und beides stimmt natürlich. Wir bekennen im großen Glaubensbekenntnis, und das ist was sehr Schönes, habe ich auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, im sogenannten Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis sagen wir einen Satz, der für mich sehr, sehr wichtig ist und auch sehr, sehr schön ist, dass Gott, dass Jesus vom Vater gezeugt, nicht geschaffen ist. Warum ist es wichtig? Weil wir, wenn wir uns selber anschauen und auf uns blicken und schauen, was Zeugung heißt, dann der Mensch macht viele Dinge. Der baut Computer und Raketen und fliegt zum Mond und baut Kirchen und alles Mögliche. Aber zeugen tut er nur seinesgleichen. Zeugen tut er nur Menschen. Der Mensch zeugt den Menschen. Die Katze zeugt eine Katze. Ja, also der Vater zeugt den Sohn, heißt der Vater und der Sohn sind in gewisser Hinsicht eins. Und der Sohn ist auf der Ebene des Vaters gezeugt, nicht gemacht. Wir sind von Gott gemacht, geschaffen. Ja? Ganz wichtiger Satz. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt noch einmal, weil ich immer wieder mal gefragt werde, wie man die Trinität verstehen kann. Drei und eins. Wie geht denn das? Ich habe es schon hin und wieder, der eine oder andere wird es vielleicht ein bisschen langweilig finden, aber man kann meines Erachtens das nicht oft genug sagen, weil es uns dann vielleicht ein bisschen eingängiger wird. Ihr wisst, dass Jesus im Johannesevangelium das Wort heißt, der Logos. Am Anfang war der Logos, das Wort, der Sinn, die Sprache, das kann das alles heißen. Das Wort Logos ist sehr vieldeutig. Unsere Übersetzung, in der Einheitsübersetzung heißt, am Anfang war das Wort. Und das ist gar nicht so schlecht. Warum? An unserem Wort sieht man, an unserem Sprechen sieht man, dass Menschen so sprechen können, dass man spürt, sie haben eine Sache wirklich erkannt und verstanden. Und man kann spüren, dass ein Mensch über eine Sache spricht, der macht vielleicht dieselben Wörter, die der andere macht, und man merkt, er hat überhaupt nichts kapiert, der plappert nur. Ja, das merkt man als Hochschullehrer, habe ich bei Prüfungen immer gemerkt. Wer plappert und wer hat was kapiert? Bei dem, der was kapiert hat, spürt man, sein Wort hat eine stärkere, gewissermaßen, jetzt sage ich mal ein schwieriges Wort, Aufladung mit Wirklichkeit. Es ist irgendwie wirklichkeitsvoller, wirklichkeitsträchtiger. Der war tief bei der Sache und hat die Sache gewissermaßen in sich aufgenommen und spricht jetzt das Wort. Und deswegen ist das Wort auch gewissermaßen zeugungsmächtiger. Das kann in den anderen tiefer reingehen, als wenn einer nur plappert. Ich habe das schon oft gesagt bei Predigten. Gibt das Phänomen, da kannst du einen einfachen Pfarrer geben, der vielleicht nicht kein großer Intellektueller ist, aber der predigt und dich trifft's ins Herz. Und dann gibt's den anderen, der ist vielleicht super intellektuell und irrsinnig gescheit und hat 10 Bücher geschrieben über Jesus und Gott und du denkst, das geht da rein und da raus. Warum? Ja, weil der eine mit dem Herzen bei dem war, über den er spricht. Sein Wort ist gewissermaßen angefüllt mit Geist, mit Liebe, mit Kraft. Und beim anderen ist es halt irgendwie brav gelernt oder glänzend gemacht. Ja? Also deswegen ist die Übersetzung mit Wort eigentlich schon ganz wichtig. Bleibt einmal zunächst bei diesem Gedanken, das menschliche Wort kann tiefer oder flacher sein, wirklichkeitsloser oder wirklichkeitserfüllter. So, und jetzt gibt's ein ganz schönen Gedanken, der beim heiligen Augustinus mal vorkommt, später beim Thomas von Aquin wieder aufgegriffen wird. Da heißt es, der Thomas sagt, das menschliche Wort ist ein Kind des Geistes und es wird geboren aus der Hochzeit, aus der Vermählung zwischen dem erkennenden Geist und der erkannten Sache. Schwieriger Gedanke, aber eigentlich wunderschön. Du hast irgendeine Sache, die dich beschäftigt, lässt dich tief auf die Sache ein. Du gehst mit dem Ding innerlich schwanger und in deinem Erkennen wird plötzlich was geboren, so dass du etwas sagen kannst über das, was du erkannt hast. Also dein erkennender Geist und die erkannte Sache befruchten einander und dann kommt ein Wort raus. Und jetzt dieses Wort, wenn es wirklich von der Sache her gezeugt ist, ist es irgendwie ganz objektiv, weil du dich wirklich auf die Sache einlassen hast. Und zweitens, wenn es dein Wort ist, dann ist es zugleich ganz subjektiv, also ganz dein Wort. Niemand kann das, was du erkannt hast, so sprechen und sagen wie du. Ja? Das heißt, dieses Wort, wenn es denn irgendwie wirklich was ist, was erkannt ist, also mit dem man schwanger gegangen ist, wird geboren und plötzlich merkst du, so wie der spricht oder wie die spricht, so kann jetzt nur der oder die sprechen, weil der wirklich bei der Sache war. Steht ihr? Dann ist dieses Wort, trägt die Züge der erkannten Sache und des Sprechers. Und ist ein Kind des Geistes aus dieser Vermählung. Ja? Klar vom Gedanken her? Okay, das ist wichtig für das, was jetzt kommt. Wichtig, je mehr jemand die Sache liebt, um die es geht, desto wirklichkeitsvoller wird sein Wort. Ja? Das habe ich schon gesagt. Jetzt noch ein anderer Gedanke, jetzt bleiben wir mal bei dem. Lassen wir das mal liegen. Jetzt kommt noch der andere Gedanke, das Wort als Gabe. Ich habe auch schon oft gesagt, bei einer wirklichen Gabe, wenn jemand einer dem anderen was schenkt, gibt sich der Geber in der Gabe mit. Geheimnisvolle Weise. Du willst eben deinem Freund, deiner Freundin was ganz Schönes schenken, machst dir viel Gedanken, denkst dir, hoffentlich passt es zu dem oder zu der und gibst es ihm irgendwie und spürst, du gibst dich darin mit, weil du hast darin investiert. Und die Weise des Aufnehmens zeigt bei dem Empfänger, ob die Gabe auf dich hin transparent wird. Ehrt er die Sache, weil sie von dir kommt? Aber, meine Lieben, der Geber gibt sich in der Gabe mit, funktioniert im Grunde nur, wenn der Geber die Gabe loslässt. Weil es gibt auch die Möglichkeit, dass ich den anderen manipulieren will. Ich will dir schon was schenken, aber nur, damit du mir dann auch irgendwie einen Gefallen tust, damit du mir zu Willen bist, dass du mir irgendwie wieder was schenkst oder so. Dann halte ich heimlich die Gabe hintergründig fest. Dann ist sie vergiftet. Keine wirkliche Gabe. Dann bin ich als Manipulator in der Gabe und nicht als Geber. Ja? Wichtiger Punkt. So, und jetzt denkt euch, das Wort, von dem ich gerade gesprochen habe, das kann man auch als Gabe deuten. Also, jemand hat was erkannt, jemand spricht und lässt sein Wort los, damit es im anderen fruchtbar wird. Und jetzt gibt's die Möglichkeit, ich bin Professor gewesen und jetzt gebe ich das Wort so, dass ich es hintergründig festhalte und sage, ja, du musst aber das genauso wiedergeben, wie es der Oster gesagt hat, damit sich der Oster da in diesem Wort, was du da jetzt redest, genau erkennt. Schon habe ich eher manipuliert und nicht gegeben. Ja? Der Geber ist in der Gabe nur gegenwärtig, wenn er die Gabe loslässt, wenn er das Wort loslässt. Wer heute im Gottesdienst war, der hat das Evangelium vom Sämann gehört. Der Sämann sät das Wort Wie sät er's? Ja, da fliegt's auf den Boden und da fliegt's auf den Felsen und da fliegt's in die Dornen rein und so, und du denkst da, es ist so ein Gleichnis, wo man das, wir kennen die Gleichnisse, aber ehrlich gesagt, müsstest du dir denken, ja Jesus, also entweder du hast von Landwirtschaft keine Ahnung oder du willst uns irgendwas ganz anderes sagen, weil so sät kein Bauer, weil der hat kostbares Saatgut und der schaut, dass er das nur auf den fruchtbaren Boden hinschmeißt. Also Gott ist großzügig, das heißt, sein Wort gießt er aus. Und dann gibt's ein paar, da fällt es rein und bringt Frucht. Das Wort als Gabe. Sollte Gott sein Wort einfach nur festhalten, dann manipuliert er, dann gibt er das nicht in Freiheit und schenkt es nicht der Freiheit des Aufnehmenden. Ja? Okay, also die zwei Sachen zusammen helfen uns. Eine Gabe ist eine Gabe für den anderen, es enthält die Sache selbst und der Geber gibt sich in der Gabe mit. Das menschliche Wort ist wirklichkeitsvoll, aber es besteht nicht in sich selbst. So, jetzt bleibt er mal noch bei dem Thema Wörter sagen und denkt er mal, ich sag ein Wort über mich. Ich sag ich. Das ist interessant, hört mal zu, wie die Leute ich sagen, ja, ganz interessant. Wenn ich sag, habe ich irgendwas von mir erkannt. Ja? Und es kann sein, dass ich bloß rumplapper und gar nichts über mich kapiert habe und mir mehr einbilde, irgendwer oder irgendwas zu sein. Und es kann sein, dass ich ein Ich sag, das aus einer tiefen Selbsterkenntnis kommt. Aber wenn das so ist, dann wird das Ich sagen hoffentlich und in der Regel demütig sein. Weil tiefe Selbsterkenntnis hilft dir auch immer, deine anderen Seiten zu erkennen, die du nicht so sehr magst. So, ich sag ich und gib dieses Wort. Jetzt denkt euch mal, also unser Wort ist trotz aller Wirklichkeitsfülle kein Wort, das in sich Bestand hat. Das verschweigt sich ins Herz, ins Hören des anderen. Aber jetzt denkt euch mal, Gott selber denkt ich. Gott selber denkt ich. Niemand erkennt sich selbst tiefer als Gott selbst. Und spricht ich. Gezeugt, nicht geschaffen. Kind des Geistes. Da erkennt jemand sich selbst und sagt dieses Wort in die Welt. Und gibt dieses Wort auch noch der Welt. Und hält es nicht hintergründig fest. Jetzt kann man sagen, ist das Wort eins mit dem Sprecher? Ja klar, völlig eins. Ist das Wort verschieden vom Sprecher? Ja klar, völlig verschieden, weil er gibt's ja weg, er sagt's ja. Versteht ihr? So denken wir Trinität. Und das Ganze passiert im Raum der Liebe. Vorhin habe ich davon versucht zu sprechen, dass man Gott in Liebe erkennen muss. Ja, die Liebe ist der Heilige Geist. Der Schoß, in dem das Gebären passiert. Ja? Okay. Gottes Wort über sich ist so wirklich, dass es in sich besteht. Es hat in sich Wirklichkeitsfülle. Gott sagt, denkt sich selbst und sagt in seinem Wort, wer er ist. Er ist ganz aus dem Vater und zugleich ganz vom Vater unterschieden. Der eingeborene Sohn, der einzig geborene Sohn, der, in dem der Vater alles sagt. Schaut euch das Kreuz an und sagt, da sagt der Vater alles, was er zu sagen hat. Alles. Unser Herr. Der Herr ist ein Wort, das in die Bibel Eingang gefunden hat, weil ihr kennt dieses Tetragramm Jahwe. Ja? Vier Buchstaben. Und für Juden ist es eigentlich ungehörig, Jahwe auszusprechen. Warum? Na, aus dem Grund, den ich anfangs gesagt habe, in dem Maß, in dem wir über jemanden sprechen, meinen wir oft schon, ihn in der eigenen Verfügung zu haben. Ja? Denkt an die Erfahrung, jemand spricht über euch und ihr hört zu und ihr denkt, na, das stimmt jetzt halt nicht. Der kennt mich gar nicht. Ja? Und wir meinen, über das Geheimnis Gottes sprechen zu können. Deswegen sagen die Juden mit vollem Recht, Jahwe, das soll man nicht sagen. Wir wissen ehrlich gesagt auch gar nicht, wie man Jahwe ausspricht. Es gibt die Zeugen Jehovas, die meinen, das spricht man Jehova aus. Und vielleicht haben sie recht. Weil diesen Begriff, der steht in den jüdischen Konsonanten da, in den hebräischen, und wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie sie ihn ausgesprochen haben, weil sie es nicht getan haben. Und dann gibt's die griechische Übersetzung. Es gab eine griechisch sprechende Kolonie von Juden in Alexandria in Ägypten, vor allem dort. Und die haben dann mal das ganze Alte Testament ins Griechische übersetzt. Und jetzt immer, wenn da Jahwe stand, haben die Adonai geschrieben, Kyrios geschrieben. Also auf Griechisch, Kyrios, der Herr. Immer für Gott, Jahwe, Adonai auf Hebräisch, Kyrie, Kyrios auf Griechisch. Und im Neuen Testament machen wir die Erfahrung, dass ganz oft zu Jesus Kyrie gesagt wird. Das ist der Vokativ, also die Anredeform von Kyrios. Wir beten im Gottesdienst Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Und damit wird im Neuen Testament sehr, sehr deutlich, Jesus ist der Herr. Jesus wird mit Herr angesprochen, immer wieder neu. Und damit wird direkt oder indirekt gesagt, dass er Gott ist oder von Gott kommt. Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Korintherbrief, keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt, denn hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Den Kyrios Testoxes, den Herrn der Herrlichkeit, er ist der Kyrios, den haben sie gekreuzigt. Weil sie Gott nicht erkannt haben. Im Johannesevangelium nimmt Jesus diesen Titel selbst für sich in Anspruch, wenn er sagt bei der Fußwaschung, ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr habt recht, ich bin's. Thomas bekennt nach der Auferstehung, ihr kennt die Szene alle, er fällt vor ihm auf die Knie und sagt, mein Kyrie und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Also da ist eine ganz enge Verknüpfung zwischen denen. In allen Evangelien zeigt Jesus in ganz vielen Bereichen, dass er der Herr über alles ist. Wie zeigt sich das? Naja, er ist Herr über die Natur. Er lässt wachsen oder lässt den Baum verfaulen. Er ist Herr über die Krankheiten. Er ist Herr über die Dämonen. Er treibt persönlich die Sünde aus. Und er ist Herr über den Tod, er lässt Tote auferstehen und schenkt uns die Möglichkeit, aufzuerstehen. Das Zweite Vatikanische Konzil glaubt auch noch, dass die Christen, die Kirche in ihrem Herrn und Meister den Schlüssel, den Mittelpunkt und das Ziel der ganzen Menschheitsgeschichte hat. Also Jesus ist der Herr über alles, was ich aufgezählt habe und nochmal der Herr über die ganze Geschichte. In der Offenbarung lesen wir mal eine Szene, wo ein Buch, eine Buchrolle aufgerollt wird oder gezeigt wird und die Stimme im Himmel fragt, wer kann die Buchrolle öffnen? Und dann meldet sich niemand und dann fängt der Seher an zu weinen und dann sagt die Stimme wieder zum Seher, weine nicht. Der Löwe aus Juda, das Lamm hat gesiegt und dann kommt das Lamm und öffne die Buchrolle. Und die Exegeten sagen, die Buchrolle bedeutet entweder die ganze Bibel oder die ganze Weltgeschichte. Jesus ist die innerste Mitte der Bibel und Jesus ist die innerste Mitte der ganzen Geschichte. Der Kyrios, der Herr der Geschichte, der Anker in der Zeit, der Herr in Ewigkeit. Was heißt es jetzt für uns? Für uns muss es heißen, es gibt keinen absoluten Herrn in der Welt, Niemand ist absolut, niemand darf beanspruchen, er ist der Herr über uns alle. Kein Politiker, kein Popstar, kein Idol, kein irgendwas, kein geliebter Mensch darf der Herr über dein Leben sein. Warum? Es gibt nur einen Herrn. Wenn du dem nahe kommst. In jedem Gottesdienst beten wir das. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Wirklich? Oder plappern wir nur unsere Wörter? Wir haben sie beim Herrn. Sagen wir in jedem Gottesdienst. Vorhin ist auch wieder gesagt worden. Oder wir enden fast jede Oration im Gottesdienst mit: Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Warum beten wir so? Weil Jesus gesagt hat, wir sollen in seinem Namen bitten. Durch Christus, unseren Herrn. Der Schluss der Bibel, im Prinzip das allerletzte Wort: Komm, Herr Jesus, Maranatha. Oder der Herr kommt, das gibt es in verschiedenen Schreibweisen. Wenn man Maranatha sagt, dann bedeutet es: Komm, Herr Jesus. Die Kirche betet seit 2000 Jahren: Komm, Herr, komm endlich und räum mit dem Saustall auf und erlöse uns und schaff dein Reich neu. Oder die Gewissheit Maranatha, wenn man es so schreibt: Der Herr kommt. Wir glauben und wissen, dass er wiederkommt. Auch als Richter, aber als Herr der Herrlichkeit. Für deine Seele, für unser Leben, für mein und dein Leben, die Seele, unser Herz ist der Kampfplatz in der Frage, wer oder was darf dein Herz regieren? Wer ist der Herr? Das Herz ist der umkämpfteste Ort der Welt, nicht der ganze Zirkus, der draußen passiert. In dir passiert das Entscheidende. Wer ist dein Herr? Reservierst du Gott die Stunde am Sonntag zwischen 10 und 11 und ansonsten lässt du ihn einen guten Mann sein? Oder darf er auch in deine Beziehungen, in deinen Beruf, in deine Familie, in alles mit hineinkommen und dein Leben dahingehend verwandeln, dass du zeigst und lebst und bekennst, er ist der Herr? Das ist unsere Frage. Und meine Lieben, das ist eine sehr anspruchsvolle Frage, die nicht einfach nur für Priester, Bischöfe und Ordensleute ist, sondern wenn Jesus der ist, der wir glauben, wenn er gekommen ist, um uns zu erlösen, dann ist es die Frage an jeden Menschen, an jede Seele. Und gewissermaßen darunter bleiben, dahinter bleiben und sagen: Ja, lieber Jesus, du darfst in meinem Leben schon vorkommen, in den Ferien, an dem einen halben Tag, wenn ich mal in die Wüste gehe, aber dann vergesse ich dich wieder. Das ist ehrlich gesagt Götzendienst. Das ist, ich benutze Jesus zum Zwecke eigener Wellness. Das stimmt nicht. Er will der Herr in deinem Leben sein. Warum? Na, weil er es ist. Und wenn du ihn das nicht sein lässt, wenn wir ihn das nicht sein lassen, dann reduzieren wir ihn auf irgendwas, was uns zur Verfügung steht. Weil wir es halt gerade brauchen. Aber dann ist er nicht der Herr, der er sein will, der er ist. Ja. Er will in uns der sein dürfen, der er ist, der Herr, dem wir uns ehrfürchtig nahen, den wir lieben, der uns Freund sein will, dem wir unser Leben überlassen und der uns und jeden Einzelnen liebt, als wäre er der einzige Mensch auf der Welt.